NDR Info. Themen des Tages.
Das war heute ein Schlagabtausch. Es gab einen neuen Sound im Bundestag.
Halbwahrheiten, üble Nachrede und persönliche Herabsetzungen muss auch in einer Demokratie niemand unwidersprochen einfach zunichte.
Soweit die Reaktion von Kanzler Merz auf Anschuldigungen der AfD. Wir hören gleich eine Zusammenfassung der kompletten Debatte. Außerdem in der kommenden halben Stunde Thema Ukraine. Gerade finden heftige Luftangriffe statt. Gleichzeitig gibt es jetzt wohl doch Verteidigungswaffen aus den USA, denn Donald Trump stellt sich nun wieder gegen Wladimir Putin. Und wir hören von der Ex-Nationalspielerin Almuth Schulz ihre Einschätzung zum gestrigen EM-Spiel der deutschen Frauen und ihre Erwartungen an weitere Partien. Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, es war die erste Generaldebatte im neuen Bundestag heute, und zwar zum Haushalt. Rund 9 Wochen ist die neue Regierung aus CDU und SPD jetzt im Amt. Und der Kanzler geht davon aus, dass die Stimmung im Land wieder besser wird. Anders lief es dagegen heute in der Sitzung. Nun ist es ja meist kein Termin, bei dem alle einer Meinung sind und sich auf die Schulter klopfen. Aber heute fielen dann zum Teil doch sehr markige Sprüche, vor allem von der stärksten Oppositionspartei, der AfD. Das Ganze ließ der Kanzler nicht unkommentiert. Er war sichtlich empört. Am Nachmittag stellte sich Friedrich Merz dann noch den Fragen der Abgeordneten. Da war er schon wieder etwas ruhiger. Barbara Kostolnik fasst die Bundestagsdebatte zusammen.
Hat die AfD sich nicht gerade erst vorgenommen, gemäßigter im Ton und in der Debatte aufzutreten? Die Rechnung, sich bürgerlicher, unionskompatibler zu geben und damit anschlussfähig an CDU und CSU, geht jedenfalls nicht so richtig auf. Zwischenruf um Zwischenruf feuert die extreme Rechte ab, bis Bundestagspräsidentin Klöckner mit dem Äußersten droht.
Frau Dr. Weidel, die AfD hat noch Redezeit. Sie können das alles zusammenfassen nachher. Jetzt hat der Redner das Wort hier. Wir zwei diskutieren hier nicht, sonst können Sie den Saal hier verlassen.
Dabei hat Weidel die Debatte mit einer sehr gebremsten Rede begonnen, im Ton jedenfalls. In der Sache bleibt sich die AfD-Fraktionschefin treu. Merz, ein Papierkanzler, die Koalition jetzt schon zerrüttet.
Nach Ihrem neuesten Wortbruch der Streichung der versprochenen Absenkung der Stromsteuer für alle wissen die Bürger wenigstens, was sie von ihnen zu erwarten haben, nämlich nichts.
Weidel zeichnet gewohnt eloquent das Bild eines angeblich abgewirtschafteten Landes, deindustrialisiert, von Geflüchteten überrannt. Was Merz in seiner Rede, die direkt auf Weidel folgt, nicht unbeantwortet lassen will.
Ich weise Ihre pauschale und undifferenzierte Herabwürdigung der Arbeit der neuen Bundesregierung mit aller Entschiedenheit zurück.
Man sieht dem Kanzler an, dass ihn Weidels Vorhaltungen, die knapp 25 Minuten auf ihn eingeprasselt sind, nicht kalt lassen. Anders als seine Vorgänger Scholz und Merkel lässt er die Vorwürfe nicht abtropfen, sondern entgegnet, energisch, nahezu aufgebracht.
Es ist eine rein nationalistische Rede gewesen, die Sie hier gehalten haben,
ruft Merz unter dem Beifall von Union und SPD in Richtung AfD-Fraktion, bevor er seinen Haushalt und die Schulden von bis zu 500 Milliarden Euro in den nächsten Jahren rechtfertigt. Auch hier wieder vor der AfD-Fraktion, die ihn dabei ständig stört.
Wir entscheiden uns für diesen Weg, weil wir der Überzeugung sind, dass nur so nach den vergangenen Jahren es möglich ist, dass in Deutschland wieder investiert wird, dass in Deutschland Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass neue Arbeitsplätze entstehen können. Und wir lassen uns von diesem Weg auch nicht durch die lautstarken Beiträge aus Ihrer Fraktion abbringen, meine Damen und Herren.
Und noch etwas gibt der Kanzler der AfD und Fraktionschefin Weidel mit auf den Weg. In der Migrationspolitik sind ja die ersten Weichen gestellt, die Asylantragszahlen gesunken. Für den Kanzler sind das gute Nachrichten, nicht aber für die AfD, meint er.
Sie werden jetzt langsam Ihr politisches Kampfthema los, dem Sie Ihre Existenz verdanken, meine Damen und Herren.
Merz jedenfalls hat sich vorgenommen, die AfD weder links noch rechts liegen zu lassen, sondern anzugreifen. Und so halten es auch viele Rednerinnen und Redner der anderen Fraktionen in der Debatte, was ungewöhnlich ist. Diese Front gab es bisher so nicht. Matthias Mirsch von der SPD geht dabei am weitesten.
Ihre Rede heute war ein Beispiel dafür, dass Sie verfassungsfeindlich hier agieren. Und deswegen muss es auch ein Verbotsverfahren geben.
Dafür aber zeichnet sich keine Mehrheit ab. Die Union bleibt dabei, die AfD lieber politisch zu bekämpfen und laut und deutlich dagegen zu halten.
Die Generaldebatte im Bundestag heute auch eher eine Frage, wie weiter umgehen mit der größten Oppositionspartei, der AfD. Soweit Barbara Kostolnik. Wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Rhetorisch stark sei Friedrich Merz vor allem dann, wenn es um Grundsätzliches geht, nicht um den Alltag der Menschen. Und das könne noch zum Problem werden, meint Mario Kubina aus unserem Hauptstadtstudio.
Das Grundsätzliche, Fragen von Krieg und Frieden, die großen weltpolitischen Linien, das alles liegt dem Außenkanzler Merz. Deutschland braucht Partner in der Welt und keinen neuen Nationalismus, so seine Botschaft. Als er sie im Bundestag vorträgt, schimmert die Glut echter Überzeugung durch. Ob beim G7-Treffen, beim NATO-Gipfel oder im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs, überall habe sich gezeigt, dass Deutschland wieder ernst genommen werde. Was Merz vor allem auf seine Bereitschaft zurückführt, eine Führungsrolle in Europa zu übernehmen. Auch hier wird Begeisterung hörbar, diesmal in eigener Sache. Das muss nicht schlecht sein. Wer wünscht sich schon einen Kanzler, der an sich selbst zweifelt? Allerdings, schwach bleibt Merz gerade dort, wo es um den Alltag der Leute geht. Dass immer mehr Menschen, auch in der Mittelschicht, die Mietkosten über den Kopf wachsen, dazu fällt ihm nur wenig ein. Dass Geringverdiener zum Monatsende oft mit Sorgenfalten an der Supermarktkasse stehen, kein Wort dazu. Stattdessen rattert er PR-Begriffe herunter, mit denen die Bundesregierung immer wieder und wieder für ihre Wirtschaftspolitik wirbt. Investitionsoffensive, Impulse für mehr Wachstum, Hightech-Agenda. So bringt der Kanzler vielleicht die Chefetagen des Landes ins Schwärmen. Das Lebensgefühl von Busfahrerinnen, Krankenpflegern oder Kita-Beschäftigten wird er damit eher nicht treffen. Dabei wäre genau das so wichtig. Schon jetzt finden 60% der Menschen, dass es bei uns eher ungerecht zugeht. Tendenz steigend. Das zeigt der aktuelle ARD-Deutschland-Trend. Als wichtigstes Problem wird in diesem Zusammenhang die Schere zwischen Arm und Reich genannt. Und bei der Bundestagswahl haben 53% der Befragten die Sorge geäußert, dass sie ihre Rechnungen vielleicht nicht mehr zahlen können, wenn es mit der Inflation so weitergeht. 53%. Der Kanzler macht einen strategischen Fehler, wenn er es anderen überlässt, diese Alltagsnöte aufzugreifen. Die Linke tut das auch bei dieser Debatte mit großer Geste und erlebt einen Höhenflug in den Umfragen. Ja, auch die Union konnte zuletzt zulegen. Will sie aber ihr Ziel erreichen und der AfD wirklich das Wasser abgraben, dann wäre es hilfreich, wenn Merz ab und zu das feine Sakko des Weltpolitikers ablegen würde. Mehr Bodenhaftung wagen. Das wäre doch ein gutes Motto für den Kanzler einer schwarz-roten Koalition.
Die Meinung heute von Mario Kubina. Jetzt schauen wir auf die Ukraine. Morgen beginnt in Rom eine Wiederaufbaukonferenz. Präsident Zelensky war heute zu Gast bei Papst Leo XIV. Vor Ort gibt es sehr schwere Luftangriffe von Russland. Die russische Armee habe mit 728 Drohnen und 13 Raketen insbesondere den Westen der Ukraine attackiert. So teilte es die ukrainische Luftwaffe mit. Und US-Präsident Donald Trump ist erneut umgeschwenkt. Er hatte ja den russischen Präsidenten Putin lange umworben. Er wollte einen Friedensdeal machen. Doch danach sieht es weiter nicht aus. Und nun prüft das Weiße Haus wohl sogar Sanktionen gegen Russland.
Wir bekommen eine Menge Blödsinn von Putin aufgetischt, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen. Er ist sehr nett die ganze Zeit, aber es stellt sich heraus, dass das bedeutungslos ist.
He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless.
Trump fuhr fort, Putin töte zu viele Menschen. Deshalb würden die USA einige defensive Waffen in die Ukraine schicken. Das habe er genehmigt.
He's killing too many people. So we're sending some defensive weapons to Ukraine and I've approved that.
Soweit US-Präsident Trump, erinnert also ein weiteres Mal die Tonart. In Russland gibt man sich erstmal gelassen. Aber welche Auswirkungen hat es in der Ukraine? Florian Kellermann ist unser Korrespondent in Kiew. Ihn habe ich gefragt zunächst zur aktuellen Situation. Wir hören von den stärksten Luftangriffswellen durch die russische Armee seit Kriegsbeginn. Welche Landesteile sind besonders betroffen?
Es sind fast alle Landesteile betroffen, bis auf die ganz im Westen gelegenen, die schwer zu erreichen sind. Und zwar eben immer periodisch, also immer Eine Nacht, wo sich dann Russland auf eine bestimmte Stadt, eine bestimmte Region konzentriert. In der Nacht zu heute war das in der westlichen Ukraine die Region Wolhynien mit der Stadt Lutsk, wo es also diese Rekordzahl an Drohnen gegeben hat, die dort angegriffen haben. Aber die nächste Nacht kann es dann schon wieder die nächste Region treffen. Auch die Hauptstadt Kiew ist ja immer wieder im Zentrum dieser Angriffe und wird auch immer wieder von Hunderten von Drohnen und auch mit Raketen beschossen.
Laut Kreml-Sprecher Peskow sind die russischen Truppen weiter auf dem Vormarsch, um eine Pufferzone in der Ukraine zu schaffen, entlang der Grenze wohl. Was heißt das genau und sind die ukrainischen Streitkräfte dort darauf vorbereitet?
Diese Kämpfe dort, die dauern jetzt schon seit vielen Monaten in den nördlichen Regionen der Ukraine, die Peskow da anspricht. Und inzwischen ist es den Ukrainern halbwegs gelungen, die Front dort zu stabilisieren und den Vormarsch der russischen Armee zu stoppen, auch mit kleinen Gegenangriffen an manchen Stellen. Sie war schlechter vorbereitet tatsächlich, als das begann. Da gab es auch und gibt es weiterhin eine Diskussion, wie denn die Verteidigungslinien dort aufgebaut wurden, ob da wirklich alles Notwendige getan wurde. Dann hat die Ukraine dorthin Verstärkung verlegt und inzwischen, wie gesagt, ist die Front dort halbwegs stabilisiert. Aber wenn Russland weiter dort Armeeteile massiert, also dorthin bringt, dann kann es schon sein, dass die Lage wieder kritisch wird und dass Russland irgendwann einmal versuchen wird, die Großstadt Sumy anzugreifen, die es dort gibt.
Jetzt haben wir gerade auch noch mal Donald Trump gehört, der sich ja wieder einmal gedreht hat und sagt, es gibt jetzt doch Verteidigungswaffen. Auch die deutsche Bundesregierung bemüht sich offenbar um eine Stärkung der ukrainischen Luftabwehr. Was braucht es da jetzt besonders?
Die US-Luftabwehr ist notwendig, um diese ballistischen Raketen abzufangen, die mit hoher Höhe kommen, also aus sehr hoher Höhe kommen, einen Bogen schlagen und dann mit hoher Geschwindigkeit ihr Ziel fast senkrecht treffen. Und diese Raketen können eigentlich im Moment nur von den Patriot-Systemen abgefangen werden. Das heißt, von den Raketen, die die Ukraine hat, sind nur diese Patriot-Systeme dazu in der Lage. Und ist es nicht klar, wie viele Raketen die Ukraine da noch hat? Wahrscheinlich zu wenige, denn sie hat sehr wenige versucht abzufangen von den ballistischen Raketen bei den vergangenen Angriffen. Also sie spart da offenbar. Da soll jetzt eben ein bisschen nachgelegt werden von Seiten der USA, aber wie groß die Mengen sind, ist auch nicht klar. Und abgesehen von Raketen möchte die Ukraine außerdem noch mehr Systeme kaufen, dass sie also die nach verschiedenen mehr Stellen der Ukraine platzieren kann. Das betrifft also diese ballistischen Raketen. Was die Drohnen anbelangt, da ist es einfacher, die abzuschießen, aber da macht es eben die Masse. Und hier versucht die Ukraine selber auch Mittel zu entwickeln, sogenannte Abfangdrohnen zu bauen. Und das tut sie auch inzwischen.
Und Herr Kellermann, was hören Sie gerade? Setzt man jetzt in der Ukraine wirklich noch große Hoffnungen in die USA oder ist eben das viele Hin und Her auch für die Bevölkerung eher zermürbend und desillusionierend?
Für die Bevölkerung ist es auf jeden Fall desillusionierend. Da hat man tatsächlich geglaubt, dass Trump etwas bewegen könne, weil er so großspurig aufgetreten ist, bevor er dann letztendlich auch sein Amt übernommen hat. Und die Enttäuschung war dann entsprechend groß. Auf politischer Ebene, gibt es schon immer die Diskussion und die Hoffnung, vielleicht wacht er ja doch noch auf. Und jetzt gerade nach diesem 6. Telefongespräch mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin gab es dann schon so Kommentare, das ist jetzt ein Dammbruch, wie er sich jetzt äußert, wie Trump sich jetzt äußert, dass er jetzt wirklich jetzt enttäuscht ist, wirklich begriffen hat, dass Russland keinen Frieden will und dann hoffentlich die Ukraine wieder unterstützen wird und nicht nur das Paket ausliefern wird, das unter Joe Biden noch beschlossen wurde. Aber diese Stimmen sind nicht prominent und überwiegend ist dann doch die Skepsis und die Befürchtung, dass sich die USA unter Trump ganz zurückziehen.
Wir haben zuletzt auch gehört, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt wirklich nochmal darüber nachdenken, zu fliehen. Kann man das schon in Zahlen sehen? Also gibt es eine neue Fluchtbewegung?
In Zahlen kann man das noch nicht sehen, zumindest gibt es noch keine Statistiken dazu, aber es ist das, was man hört, wenn man sich mit den Menschen unterhält. Ich war gestern Abend in einer U-Bahn-Station, wo sich Menschen quasi schon routinemäßig einfinden am Abend, noch bevor Luftalarm ausgelöst wird, weil sie sagen, wir wohnen so weit weg von einer Schutzeinrichtung oder zum Beispiel von dieser U-Bahn-Station, dass wenn dann der Alarm kommt und wenn die Drohnen angreifen, es schlicht und ergreifend zu lange dauert, um die aufzusuchen. Das wäre dann zu gefährlich, sich dann noch auf der Straße zu bewegen und die U-Bahnen fahren dann ja auch nicht mehr. Und bei denen hat man schon gemerkt, dass vor allem die Frauen, die es eben können, mit ihren Kindern wieder daran denken, auszuwandern. Mit zweien habe ich gesprochen, die waren schon mal im Ausland, auch für 2 Jahre jeweils, haben aber gesagt, naja, aus Heimwehgründen sind wir dann wieder zurückgekommen in die Ukraine. Aber jetzt ist die Situation in Kiew so schlimm, dass wir daran denken, doch die Ukraine wieder zu verlassen.
Informationen von unserem Korrespondenten Florian Kellermann in Kiew. Ich habe ihn kurz vor dieser Sendung erreicht. Wenn wir über getrübte Badefreuden am Meer sprechen, dann ist ja meist die Rede von Algen oder auch Quallen. Es kommt jetzt eine neue Spezies dazu, Petermännchen. Sie gehören zu den gefährlichsten Gifttieren Europas, werden auch Kreuzottern des Meeres genannt. Diese Fische graben sich gerne im flachen Wasser in Strandnähe in Schlamm oder Sand ein und sind kaum zu erkennen. Ein Stich in den Fuß führt dann aber zu heftigen Schmerzen oder auch zu Schlimmerem. Andreas Meyer-Feist berichtet, wo sich die Tiere nun ausbreiten und warum.
Priat Jokere schaut nach unten. Der Strandwart ist auf der Suche. Wo ist es, das giftige Fischchen? Es sieht harmlos aus und vergräbt sich im Sand. Ein Meister der Tarnung. Wir arbeiten am Strandboden. Wir wollen herausfinden, was gerade in der Brandung passiert. Denn wer barfuß auf ein vergrabenes kleines Petermännchen tritt, riskiert einen Stich mit dem giftigen Stachel, der sehr wehtut. Kleiner Fisch, große Wirkung. Mit einem Tritt kann der Urlaub zur Tortur werden, warnte der belgische Sender VRT. Badegäste an der Nordseeküste vor schmerzhaften Bekanntschaften, auch wenn der Name so harmlos klingt.
Der kleine Petermann.
Wen es erwischt hat, spürt am Anfang fast nichts. Erst nach einigen Minuten kommt der große Schmerz und wird immer stärker. Mögliche weitere Folgen, Schwellungen, Kreislaufprobleme, Atemnot. Die Stacheln der Rückenflosse enthalten ein starkes Gift. Das kleine Petermännchen gehört zu den giftigsten Fischen Europas überhaupt. Jan Zees vom Flämischen Meeresinstitut sagt,
Wir vermuten,
dass es mit den hohen Temperaturen zu tun hat. Das Wasser wird immer wärmer. Hier fühlen sich die Fische wohl. Ursprünglich kamen sie nur im Mittelmeer vor. Die Verbreitungsgebiete verschieben sich wegen der veränderten Umweltbedingungen. Damit kommen auch für den Menschen gefährliche Fische zu uns. Mit durchschnittlich einem Fisch auf 70 Quadratmetern Strand ist die Wahrscheinlichkeit, auf ein kleines Petermännchen zu treffen, inzwischen ziemlich hoch. 10 bis 15 Mal höher als noch vor 25 Jahren. Je wärmer die Nordsee, desto besser die Lebensbedingungen.
Je warmer die südliche Nordsee, desto lieber das giftige Fischchen das hat.
Umso wichtiger sei es, eine weitere Erwärmung aufzuhalten und die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Um die Klimaregeln, die in Zukunft gelten sollen, wird in Brüssel aber noch gerungen. Auf Drängen einiger Mitgliedsländer könnten sie sogar wieder gelockert werden. Das kleine Petermännchen hat sich aber schon jetzt eingerichtet. Laut dem Flämischen Meeresinstitut folgt die steigende Verbreitungskurve des giftigen Fisches schon jetzt dem Temperaturanstieg durch den Klimawandel. Auch die massenhafte Vermehrung im Juni ist vor diesem Hintergrund wohl keine Überraschung. Die jüngste Hitzewelle in Westeuropa sei um bis zu 4 Grad heißer ausgefallen wegen des Klimawandels, so eine Studie des Imperial College London. Vom bisher heißesten Juni in Westeuropa seit Beginn der Messungen spricht die Europäische Weltraumorganisation ESA mit Blick auf die neuesten Werte des EU-Erdbeobachtungsprogramms. Für Jan Zees steht fest, was das konkret bedeutet für die Lage am Strand. In diesem Jahr 7-mal mehr giftige Petermännchen als im letzten Jahr. Ein enormer Anstieg.
Das ist viel, vergleicht mit vorigen Jahren.
Einziges Gegenmittel bis jetzt, Gummischlappen tragen. Um die umstrittenen Klimaziele wird es auch beim Treffen der EU-Umweltminister im dänischen Aalborg gehen. Die Stadt in Nordjütland liegt direkt am Meer. Die Wahrscheinlichkeit, hier Bekanntschaft mit dem kleinen Petermännchen zu machen, eher gering.
Andreas Meyer-Feist berichtete über die Ausbreitung der giftigen Petermännchen auch an der Nordsee. Damit in die Schweiz. Bei der Fußball-EM der Frauen dürfen sich die deutschen Spielerinnen im Teamquartier in Zürich heute ein bisschen ausruhen. Sie haben ja gestern Abend alles gegeben und doch noch 2:1 gegen Dänemark gewonnen. Belohnt wurde dieser Einsatz dann mit der vorzeitigen Qualifikation fürs Viertelfinale. Dazu Almut Schuld, die frühere Nationaltorhüterin und Keeperin vom VfL Wolfsburg. Sie ist ARD-Expertin bei dieser EM. Die Frage an Sie, Frau Schuld, was hat Ihnen denn gefallen und was nicht so am Auftritt der DFB-Elf von Bundestrainer Wück?
Also besonders gut hat mir gefallen, dass sie dieses Spiel gewonnen haben und auch gedreht haben. Das spricht immer für Mentalität und das ist auch das, was der Bundestrainer und viele Spielerinnen herausgehoben haben. Ich freue mich unheimlich, dass sie jetzt schon die vorzeitige Qualifikation fürs Viertelfinale geschafft haben. Aber ich sehe auch, dass ja der spielerische Glanz noch nicht so ganz da war und auch in beiden EM-Spielen es leider der Fall war, dass die erste Halbzeit nicht dem Anspruch genügt hat und man erst in der zweiten Halbzeit so richtig ein Spiel gefunden hat. Und das müssen sie am besten vor allem jetzt mit einem Top-Gegner wie Schweden vor der Brust verändern.
Damit sprechen Sie das nächste Spiel an. Am kommenden Sonnabend trifft Deutschland dann im letzten Vorrundenspiel auf die Schwedinnen. Die sind auch schon sicher im Viertelfinale. Kann man da jetzt nicht aber eigentlich ein bisschen Kraft rausnehmen und sich schonen für die entscheidende Phase des Turniers? Oder ist es eben wichtig, dass Deutschland das nochmal gewinnt?
Man kann alles Mögliche machen und man kann auch immer positive und negative Argumente dafür finden. Denn auf der einen Seite fährt man vielleicht die Spannung runter, um sie wieder hochzufahren. Andere sagen, man verliert vielleicht die Spannung. Es ist auch die Frage, was die Schwedinnen machen. Es ist die Möglichkeit, etablierte Kräfte zu schonen und vielleicht auch anderen Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, in das Turnier hineinzustarten. Aber es geht um den Gruppensieg und ein Gruppensieg kann einen auch davor schützen, in einem möglichen Halbfinale auf die Spanierin zu treffen, die bis jetzt sehr überzeugt haben in diesem Turnier.
Frau Schulte, Sie haben gerade gesagt, da fehlt noch der Glanz. Jetzt sind Sie Expertin, haben das Ganze auch aus Spielerinnensicht erlebt. Wie kann man denn Glanz jetzt nochmal bekommen?
Ja, mit einer sehr, sehr guten Leistung. Also wenn man von Anfang an konzentriert spielt, konzentriert würde ich auch sagen, waren sie. Sie waren einfach nur nicht ganz so dynamisch und spielfreudig, wie es vielleicht zum Ende hin gewesen ist. Weil das war auch im ersten Spiel so, da kam zum Beispiel das Tor durch eine Einzelaktion von Jule Brandt und die hätte man sich in den Minuten oder in der ersten Halbzeit vorher schon gewünscht, dass sowas mal passiert. Also spielerische Glanzmomente sind ja oftmals von individueller Klasse geprägt und auch von Einfallsreichtum. Als Reichtum und da wirken die Spielerinnen manchmal noch etwas gehemmt.
Kann man das auch noch ein bisschen fördern? Also vielleicht auch an freien Tagen? Geht da vieles dann auch mental oder wie stellt man sich so einen Tag vor?
Ja, zum einen geht es darum, mental zu regenerieren, Sachen zu verarbeiten, sich dann auch auf die neue Situation einzustellen. Aber ich habe auch sehr große Hoffnung in der Spielweise des nächsten Gegners, weil die Schwedinnen sich nicht so hinten reinstellen, wie die Polinnen und die Dänen es gemacht haben, sondern sind eher eine Mannschaft, die auch mitspielen wollen. Und dadurch ergeben sich automatisch andere Räume und auch die Deutschen schlüpfen in eine andere Rolle, was beflügeln kann.
Soweit Ihre Einschätzungen. Die Partie dann also am Sonnabend. Schauen wir noch kurz auf die heutigen Partien nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich. Da spielen die Titelverteidigerinnen aus England gleich um 18 Uhr gegen die Niederlande. Und das Motto für die Spielerinnen von der Insel lautet, nochmal verlieren verboten, weil ansonsten droht hier das Turnier aus. Und das wäre ja jetzt auch eine dicke Überraschung, oder? Glauben Sie, dass das so weit kommen könnte?
Klar kann das soweit kommen. Man hat von Anfang an gesagt, dass die Gruppe D die Todesgruppe ist. Das heißt, dass da drei Titelanwärter in einer Vierergruppe zusammengepackt worden sind. Da konnte man schon absehen, dass einer von den dreien ausscheidet. Das ist amtierender Europameister, der letzte, also auch 2017 Europameister und halt Frankreich, eine Nation, die zwar noch nie einen Titel gewonnen hat, aber immer Titelanwärter war. Also da ist eine Riesenqualität und ja, es kann die Engländerin erwischen. Das wäre in gewisser Weise für viele unerwartet. Auf der anderen Seite haben die Französinnen den Sieg gegen die Engländerin verdient gehabt.
Und wenn Sie Frankreich ansprechen, um 21 Uhr geht es da gegen die EM-Debütantinnen aus Wales. Das hört sich jetzt nach einer klareren Angelegenheit an.
Ja, definitiv. Also die Waliserinnen, für die war die Qualifikation fürs Turnier schon ein Riesenerfolg. Das haben sie gefeiert, als ob sie Europameisterinnen geworden sind. Das ist auch vollkommen verständlich. Und die Französinnen sind Übermacht. Da hat auch schon der Trainer angekündigt, dass er auf der einen oder anderen Position wechseln wird, um auch ein bisschen Kräfte zu schonen, weil es da noch ein paar mehr Spiele vermutlich im Turnierverlauf geben wird.
Und zum Schluss, Frau Schulte, wir sind jetzt schon ein paar Tage im Turnier. Hattest du Ihre Erwartungen getroffen? Die Schweizer gehen ja offensichtlich wirklich voll ab bei dieser EM. Ist das an Stimmung schon das, was möglich ist?
Ja, also da ist natürlich noch Potenzial da oben, aber ich bin schon super zufrieden. Es gibt Fanmärsche, es sind unterschiedliche Fans aus allen Ländern da. Also die Stadien sind voll, auch wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, sind die alle begeistert. Also es ist auf jeden Fall EM-Stimmung im Land und das ist die Grundvoraussetzung.
Einschätzungen zur Fußball-EM der Frauen in der Schweiz von der ARD-Expertin Almut Schuld. Alle bisher erzielten 40 Tore des Turniers können Sie sich übrigens in der ARD-Mediathek nochmal anschauen und viele weitere Informationen auch jederzeit bei sportschau.de. Und das waren die Themen des Tages für diesen heutigen Mittwoch.